Also wenn eine Ärztin oder ein Arzt 20 Jahre lang radiologische Bilder angucken, um in einem CT-Bild von der Lunge diesen kleinen Schatten zu erkennen, der für einen Krebs diagnostisch ist, dann passiert im Gehirn was Ähnliches, wahrscheinlich, wie in unseren Algorithmen. Und dieses Gehirn wird genauso trainiert. Du guckst also einfach ganz, ganz, ganz oft solche Dinge an, solche Bilder an und lernst dann, was ist das charakteristische Feature in diesem Bild, was mir erlaubt, vorher zu sagen, ob es Krebs ist oder nicht. Und genau das macht der Algorithmus auch.
Krebs. Werden wir ihn irgendwann besiegen? In diesem kurzen Ausschnitt eben war der KI-Experte Carsten Mahr zu hören. Er arbeitet am Helmholtz-Zentrum München und forscht dort zur KI-gestützten Diagnostik von Blutkrankheiten. Denn wo das menschliche Gehirn an seine Grenzen kommt, kann die künstliche Intelligenz durch die Auswertung unzähliger Daten die Diagnostik und letztendlich Therapie von Krebs unterstützen. Wichtig ist dabei zu wissen,
viele dieser Entwicklungen sind noch im Forschungsstadium und ist noch nicht so, dass jetzt jeder Krebspatient bereits eine Diagnose mithilfe der KI gestellt bekommt. Das ist aber auch nirgends in der Welt so. Ja, das ist sozusagen in den meisten Bereichen noch im Entwicklungsstadium.
Das sagt der Pathologe Frederik Clauschen vom LMU-Klinikum in München. KI wird bereits in der Krebsmedizin eingesetzt. Alles, was wir heute hören, ist aber sozusagen Work in Progress. Noch keine breite klinische Anwendung. In dieser Folge gehen wir damit noch weiter in die Zukunft der Krebsmedizin. Denn Forscherinnen und Forscher, Medizinerinnen und Mediziner haben im Laufe der Geschichte alles daran gesetzt, Krebs zu verstehen, zu bekämpfen und irgendwann auch endgültig zu heilen. Wird es eines Tages gelingen? Wird künstliche Intelligenz dabei eine Rolle spielen? Worauf bauen die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse auf? Und wie nah ist die Forschung bereits an der Heilung von Krebs? Darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Laura Räuber. Ich mache in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften die Podcasts. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Christopher Kast aus dem Forschungsreferat der Akademie und verschiedenen Expertinnen und Experten will ich hier der Krankheit Krebs auf die Spur kommen. Bei den Recherchen wurde schnell klar, dass die Geschichte der Krebsforschung bis heute so umfassend ist, dass so vieles parallel auf der Welt entdeckt und erforscht wurde und wird, dass wir es hier nicht lückenlos wiedergeben können. Wir können aber einige Schlaglichter werfen, um zu verstehen, wie die Medizin zu den heute gängigen Krebstherapien gelangt ist und was sie in Zukunft noch erreichen kann. Das hier ist Krebs besiegen, Teil 4, Künstliche Intelligenz, die letzte Folge. Wer die vorangegangenen Folgen noch nicht gehört hat, fängt am besten da an. Und los geht's. Krebsimmuntherapien, das haben wir in Folge 3 gehört, ergänzen heute schon vielfach konventionelle Krebstherapien wie Operation, Chemo und Strahlentherapie. Und es wird weltweit geforscht, um immer noch individueller auf eine jeweilige Patientin oder einen Patienten zugeschnittene und immer noch präzisere Medikamente oder Impfstoffe zu entwickeln.
Ein vielversprechendes Verfahren, das wir uns etwas genauer angesehen haben, ist die CAR-T-Zell-Therapie. Diese aufgerüsteten T-Zellen können Krebs noch besser erkennen als die natürlichen T-Zellen. Da Medizinerinnen und Mediziner inzwischen zum Beispiel die Zielstruktur auf der Oberfläche von Tumoren bei der akuten lymphatischen Leukämie kennen,
das CD19-Molekül,
können sie durch die CAR-T-Zellen direkt angegriffen werden. Die Zielstrukturen bei anderen Krebsarten, wie der akuten myeloischen Leukämie dagegen, sind bislang unbekannt.
Bei anderen Tumorarten wie akuter myeloischer Leukämie gibt es diese Zielstruktur CD19 nicht. Das heißt, wir brauchen hier andere Ziele.
Das sagt der T-Zell-Experte Kilian Schober von der FAU Erlangen-Nürnberg und Mitglied im jungen Kolleg der BADW. Wir kennen ihn bereits aus Folge 3. Natürliche T-Zellen können, anders als CAR-T-Zellen, auch ins Zellinnere hineinsehen und dort gegebenenfalls Tumorantigene aufspüren, während sich CAR-T-Zellen an Oberflächenmolekülen orientieren.
T-Zell-Rezeptoren erkennen eben auch Ziele aus dem Inneren der Zelle und da besteht dann die Hoffnung, dass man solche Strukturen erkennen kann und die Tumorzellen dann damit beseitigen kann. Die große Herausforderung ist aber die Identifizierung genau dieser Zielstrukturen.
Wenn also beide Verfahren spezifische Vorteile bieten, eine Zielstruktur direkt angreifen beziehungsweise im Innern der Zelle Tumorantigene erkennen. Könnte man die beiden dann auch kombinieren, um noch präziser Krebs aufzuspüren und zu bekämpfen? Das habe ich den KT-Spezialisten Michael Hudecek vom Uniklinikum Würzburg gefragt. Auch ihn kennen wir schon aus der letzten Folge.
Wir haben schon vor vielen Jahren T-Zellen hergestellt, indem wir den natürlicherweise in den T-Zellen vorkommenden Rezeptor, den T-Zellrezeptor, kontrollieren in seiner Spezifität.
So wie es im Schober-Lab erforscht wird.
Und zusätzlich einen chimären Antigenrezeptor einbringen.
So wie bei KT-Zellen.
Sodass am Ende diese T-Zelle zwei Spezifitäten hat, nämlich die natürlicherweise vorkommende Spezifität und die, die wir künstlich mit dem chimären Antigenrezeptor einbringen.
Ein Hybrid aus natürlicher T-Zelle und künstlicher KT-Zelle also.
Wir sehen aber auch, dass man mit den T-Zellen sorgsam umgehen muss und dass es manchmal schädlich ist, die T-Zelle zu stark zu stimulieren. Weil die T-Zellen, wenn wir das tun, in einen Zustand der sogenannten Erschöpfung eintreten können. Das heißt, man musste relativ gut austarieren, über welchen Rezeptor stimuliere ich die T-Zelle wie lange und wie stark, damit sie weiter aktiv bleibt oder in einen Zustand der Erschöpfung zugeht. Und das Konzept, dass man versucht, diese KT-Zellen auch über einen endogenen T-Zellrezeptor zu stimulieren und zu triggern. Das haben wir vor einigen Jahren schon getestet im Labor und haben eher durchwachsene Ergebnisse gehabt. Das für eine bestimmte Phase bringt es einen akuten Gewinn. Aber wenn wir über den Zeitverlauf schauen, haben wir gesehen, dass eigentlich diese Stimulation der T-Zellen über die beiden Rezeptoren gleichzeitig eigentlich zu viel ist und die T-Zellen dann in einen Zustand der Erschöpfung eintreten und gegen den Tumor nicht mehr so gut wirken, wie sie könnten.
Mehr ist also nicht immer besser. Man kann eine T-Zelle bzw. das ganze Immunsystem auch überfordern. Und dann wird es nicht besser Krebs bekämpfen.
Eine mögliche Lösung ist, dass man lernt, diese beiden Rezeptoren sequenziell, also nacheinander, anzusteuern. Und das ist ein Konzept, das wir mit Kilian Schober diskutieren, weil wir dann die T-Zellen einerseits in einem guten Fitnesszustand halten und nicht erschöpfen und andererseits aber auch verschiedene Zielmoleküle auf den Tumore nacheinander angehen und somit die Chance erhöhen, dass wir eine gute Remission erreichen und der Tumor das betreffende Antigen nicht verliert.
Wie immer, die Forschung ist hier noch nicht am Ende.
Zielstrukturen auf der Oberfläche von Tumoren, etwa bei der AML, der akuten myeloischen Leukämie, zu finden, bleibt also vorerst eines der Rätsel, die es noch zu knacken gilt. Was dabei helfen könnte, ist künstliche Intelligenz.
Das ist eine Arbeit, die wir gemacht haben am Helmholtz-Zentrum, dass wir eben neue Therapieformen untersucht haben, gerade für solche Krankheiten wie die AML, indem wir also gucken, wie man mit KT-Zelltherapie, wie wir da Zielmoleküle finden, um die Krebszellen bei der AML ganz gezielt zu attackieren. Und gerade um das jetzt zu machen, haben wir auch KI benutzt, um sowohl herauszufinden, welcher Rezeptor ist gut für die Krebszellen zu erkennen und welcher Rezeptor ist besonders gut, dass eben keine anderen gesunden Zellen im Körper zerstören.
Das sagt Carsten Mahr, Direktor des Instituts AI for Health am Helmholtz-Zentrum München. Wir haben ihn zu Beginn schon kurz gehört. Mahr und sein Team haben Einzelzelldaten genutzt, um neue Zellproteine zu identifizieren, die als therapeutische Ziele dienen könnten. Das ist das, was wir eben gehört haben. Was das aber genau bedeutet, darauf kommen wir noch. Mahrs Forschungsschwerpunkt ist die KI-gestützte Diagnostik von Blutkrankheiten. 2024 hat er dafür den Eugen-Münch-Preis für innovative Medizin erhalten. Zusammen mit seinem Team hat er ein KI-Modell entwickelt, das nicht nur gesunde Zellen von Krebszellen der akuten myeloischen Leukämie unterscheidet, sondern auch genetische Subtypen der Krankheit identifiziert. Dieser Durchbruch wurde durch das Training eines tiefen neuronalen Netzes unter Verwendung von Multi-Instanz-Lernen und erklärbaren KI-Techniken ermöglicht.
Das klingt alles ziemlich kompliziert. Deshalb haben wir unsere Kollegin Susanna Streubel von der Ad-Hoc-AG KI in der Medizin der BRDW für uns losgeschickt. Denn wir müssen auch zumindest grundlegend verstehen, wie KI funktioniert, damit wir die Rolle von KI in der Krebsmedizin nachvollziehen können.
Was kann KI, was der Mensch halt nicht kann?
Also erstmal trainieren wir KIs, um das zu machen, was der Mensch kann. Wenn eine Ärztin oder ein Arzt 20 Jahre lang radiologische Bilder angucken, um in einem CT-Bild von der Lunge diesen kleinen Schatten zu erkennen, der für einen Krebs diagnostisch ist, dann passiert im Gehirn was Ähnliches, wahrscheinlich, wie in unseren Algorithmen. Und dieses Gehirn wird genauso trainiert. Du guckst also einfach ganz, ganz, ganz oft solche Dinge an, solche Bilder an und lernst dann, was ist das charakteristische Feature in diesem Bild, was mir erlaubt wird zu sagen, ob es Krebs ist oder nicht. Und genau das macht der Algorithmus auch. Also eigentlich versuchen wir mit der KI den Menschen zu unterstützen, den Kliniker in seinem Entscheidungsprozess, den Mediziner in seinem Nachdenken oder in der Patientenbehandlung. Wir versuchen, die Intelligenz des Menschen im Computer nachzubilden. Und das macht man in der Medizin, soweit ich weiß, seit 20, 30, 40 Jahren, also sobald man in der Lage war, mit dem Computer Daten zu analysieren, das waren, soweit ich weiß, in erster Linie Bilddaten. Also zum Beispiel Daten aus der Röntgentherapie oder der Röntgendiagnostik, der Radiologie, wo man also versucht, Bilddaten zu analysieren, Muster zu erkennen, die für die Diagnostik relevant sind. Also Muster, die uns sagen, hier könnte ein Krebs sein.
Mit der Diagnostik haben wir uns schon in der ersten Folge befasst. Hier ist der Mensch, sind die Geräte heute schon sehr gut. Aber KI kann auch weiter unterstützen. Wir hatten schon das Beispiel aus unserer Zeitschrift Akademie aktuell zu KI in der Bildgebung. Carsten Mahr bestätigt.
Was da am meisten, glaube ich, benutzt wird, ist tatsächlich in der Radiologie, also wo ganz viel von diesen Bilddaten hast. Da werden Radiologen und Radiologen unterstützt mit der KI, die Pattern zu erkennen, einfache Fälle schnell zu diagnostizieren, schwierige Fälle vielleicht rauszugreifen aus diesem Pool, den Leuten bei der Diagnose zu helfen. Also das ist so der typische Anwendungsfall, Brustkrebs, Lungenkrebs. Und was jetzt gerade kommt und wo eben meine Forschung am Helmholtz-Zentrum auch ist, das sind Blutkrankheiten.
Erstmal die Diagnostik von Brustkrebs mit Hilfe von KI. Darüber habe ich auch mit der Brustkrebs-Spezialistin Nadja Habeck am LMU-Klinikum gesprochen.
Ich glaube, künstliche Intelligenz wird in unserem Leben eine große Rolle spielen und spielt natürlich auch bei der Brustkrebsdiagnostik und Therapie schon eine Rolle. Wir haben schon viele Systeme, die uns auch als Klinikern gar nicht so offensichtlich sind, wenn die Pathologen Auswerte, Algorithmen benutzen, die sie in ihrer Arbeit unterstützen, dass sie Brustkrebs vielleicht besser erkennen oder besser beschreiben können, dass das schneller geht, dass man mehr Fälle pro Zeiteinheit auch untersuchen kann.
Einer dieser Pathologen ist Frederik Klauschen, Direktor des Pathologischen Instituts der LMU München und Gründungsmitglied der Ad-Hoc AG KI in der Medizin der BADW. Aber was hat seine Arbeit mit KI zu tun?
Jeder denkt ja bei Pathologie erstmal an Tatort und Morde. Das ist was ganz anderes. Das ist in Deutschland die Rechtsmedizin. Ein pathologisches Institut in Deutschland beschäftigt sich in erster Linie der Lehre der Krankheiten und der Diagnostik von Gewebeproben. Das ist also unser Schwerpunkt in der Krankenversorgung. Die Pathologie oder auch Histopathologie ist ja erstmal eine Wissenschaft, die mit dem Mikroskop die Strukturen von Gewebeveränderungen erforscht. Aber in den letzten Jahren kommen immer mehr auch neue molekulare Verfahren wie die Gensequenzierung zum Beispiel dazu. Wir haben einen Schwerpunkt auf Verfahren der künstlichen Intelligenz und deren Anwendung für die Diagnostik, aber eben auch für die Forschung. Das heißt, wir forschen einerseits an der Entwicklung neuer künstlicher Intelligenzverfahren für die Pathologie, aber wir setzen diese Verfahren auch ein, um neue Krankheitsmechanismen zu entdecken beziehungsweise diese Verfahren dann auch für die Diagnostik nutzbar zu machen.
In der ersten Folge haben wir beschrieben, wie die ersten Schritte aussehen, wenn eine Patientin oder ein Patient in der Klinik ankommt. Dabei hatten wir KI aber noch nicht mit eingerechnet. Wie läuft das dann ab? Wie arbeiten Mensch und Maschine in Zukunft zusammen?
Ja, ein Patient kommt ins Krankenhaus und normalerweise ja mit irgendeiner Einweisung wegen irgendeines Symptoms. Und eine häufige erste diagnostische Untersuchung ist ja die Radiologie. Ja, das heißt, man schaut, ist im Körper eine anatomische oder man sagt auch morphologische Veränderung, die man durch die Radiologie beschreiben kann.
Hier kann KI eingesetzt werden. Nadja Habeck?
In der Mammadiagnostik spielt das eine Rolle, aber in der Radiologie generell, dass man eben die Bilder auch mithilfe von künstlicher Intelligenz zweitbefunden kann, dass man eben schaut, dass nichts übersehen wurde.
Häufig ist die Radiologie aber nicht ausreichend darin, wirklich zu sagen, um was für eine Krankheit handelt es sich. Ja, das heißt, der nächste Schritt wäre dann, dass man Gewebe gewinnt aus zum Beispiel einer Raumforderung, die in der Radiologie gesehen wurde.
Diese Raumforderung könnte zum Beispiel ein Tumor bei Brustkrebs sein. Wie bei Frau Steininger. Die Radiologin oder der Radiologe sieht durch bildgebende Verfahren, da ist etwas, kann aber noch nicht sagen, ob es sich sicher um Krebs handelt. Deshalb wird etwas Gewebe entnommen.
Und diese Gewebegewinnung kann erfolgen durch eine Biopsie oder durch auch eine Operation. Und dieses Gewebe, was entnommen wird, das wird zu uns in die Pathologie geschickt. Und wir fertigen dann ein histologisches Schnittpräparat an. Das heißt, eine sehr dünne Gewebescheibe wird auf einen Objektträger aufgetragen und dann gefärbt. Die färbt das Gewebe unterschiedlich ein. Zellkerne werden eher dunkelblau, ja, und Gewebe wie Bindegewebe zum Beispiel wird eher pink. Dadurch bekommen Sie einen bestimmten Bildkontrast und den können Sie sich dann unter dem Mikroskop anschauen. Die morphologischen, anatomischen Veränderungen bewerten hinsichtlich ihrer klinischen Relevanz. Das heißt, Sie sehen zum Beispiel Zellen, die sich verändert haben gegenüber den normalen Zellen und können feststellen, ob es sich hier um einen bösartigen Tumor handelt.
Und das sind wertvolle Informationen für die Ärztinnen und Ärzte, zum Beispiel am Brustzentrum bei Nadja Habeck.
Wir beschäftigen uns ja sehr mit der Risikovorhersage. Das heißt, wenn ich die initiale Diagnose gestellt habe, kann ich am Gewebe schon Eigenschaften erkennen, die mir sagen, wird der Krebs aggressiv sein? Welche Therapie braucht er? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Tumorerkrankung wiederkommt?
Wie verändert sich die Arbeit der Pathologinnen und Pathologen durch KI?
Das ist die Arbeit, die der Pathologe im Wesentlichen schon seit über 100 Jahren macht. Rudolf Virchow hat das eingeführt, diese Grundlage der Krankheitsmechanismen basierend auf zellulären Veränderungen. Durch die KI können wir jetzt diese Informationen standardisierter und quantitativer auslesen. Wir brauchen immer noch den Pathologen, der sich den Schnitt anschaut, aber die KI kann jetzt zusätzliche Informationen gewinnen und bei der besseren, präziseren Auswertung dieser Schnitte helfen.
Unser Mitglied Rudolf Virchow, wir erinnern uns, hat im 19. Jahrhundert die Zellularpathologie begründet. Was für ein Weg, von seinen ersten Studien zur krankhaften Veränderung von Zellen bis hin zur Nutzung von künstlicher Intelligenz. Aber wie genau wird sie eingesetzt?
Also erstmal kann die KI sehr genau Zellen zählen. Während der Pathologe durch das Mikroskop schaut und sehr gut beurteilen kann, handelt es sich um einen Tumor, ja oder nein, ist der bösartig oder gutartig oder gibt es entzündliche Veränderungen, ist der Mensch nicht so gut darin, Eigenschaften zu quantifizieren. Das heißt, wenn es darum geht zu sagen, wie stark ist die Entzündung oder wie bösartig ist der Tumor, dann braucht man Methoden, um Eigenschaften des Gewebes zu quantifizieren. Und da drin sind Maschinen oder Computer oder KI eben dem Menschen überlegen. Und hier kann die KI die humane Expertise sehr gut ergänzen. Wir haben Mikroskope, die so umgebaut sind, dass sie sogenannte Whole-Slide-Scanners werden. Also das heißt, sie können mit diesem Mikroskop den gesamten Schnitt digitalisieren und bekommen dann ein Bild, was etwa 100.000 mal 60.000 Pixel groß ist. Also riesige Bilder im Vergleich zu Bildern, die Sie aus den Digitalkameras kennen oder auch gegenüber radiologischen Bildern, viel, viel größer. Der Hauptvorteil ist, dass Sie jetzt die KI auf das digitalisierte Präparat, auf den digitalisierten Schnitt anwenden können und dann so eine Heatmap, also eine bunte Karte, die Sie über diesen ansonsten nur so aus Pink und blauen Tönen bestehenden Schnitt drüberlegen können. Und jetzt kann die KI Ihnen genau sagen, das ist der Tumor, das sind die Immunzellen und das sind zum Beispiel Blutgefäße. Ja, und damit, dass Sie diese Heatmap bekommen, haben Sie gleichzeitig auch die Quantifizierung. Das heißt, der Computer kann Ihnen jetzt auswerten, wie viel Tumor ist in dem Schnitt enthalten, wie bösartig sehen die Tumorzellen aus. Dafür kann der Computer jetzt eine Quantifizierung entwickeln, die der Mensch nicht so einfach machen kann.
Und KI verbessert nicht nur die Diagnostik, sondern auch die Therapie, was bei besonders schwierigen Krebsarten, wie zum Beispiel Lungenkrebs, einen großen Unterschied macht.
Der Lungenkrebs ist ja immer noch eine sehr häufige Krebsart. Und jetzt ist es aber so, dass gerade beim Lungenkrebs die reine Diagnose, dass ein bösartiger Lungentumor vorliegt, für die Behandlung nicht ausreicht, sondern sie zusätzliche Informationen aus genetischen Sequenzierdaten verwenden, um herauszufinden, welche Therapie der Patient bekommen muss. Ja, es gibt also mittlerweile sehr viele verschiedene genetische Veränderungen, gegen die es besondere Medikamente gibt, die möglichst zielgerichtet diese Tumoren, die bestimmten genetischen Veränderungen haben, angreifen. Und die Pathologie führt also neben der bildbasierten Diagnostik jetzt auch immer mehr solche Sequenzierverfahren durch, um eben dem Patienten eine möglichst umfassende Diagnose zu geben, die den behandelnden Onkologen dann ermöglicht, die bestmögliche Therapie für den Patienten auszuwählen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass bisher die Diagnostik daraus bestand, die Bildinformationen zusammenzuführen mit vielleicht 5 bis 10 verschiedenen genetischen Veränderungen. Ja, das ist also eine Informationskomplexität, die das menschliche Gehirn, die der Pathologe noch gut verarbeiten kann. Wenn Sie sich jetzt aber vorstellen, dass wir mittlerweile schon Ganzgenomsequenzierungen am Tumorgewebe durchführen können, ja, wo Sie nicht nur eine Handvoll genetische Veränderungen, sondern viele hundert oder tausende von genetischen Veränderungen mit einbeziehen können in die Diagnose, dann wird es irgendwann zu komplex für den Menschen. Und hier kann die KI helfen durch Modelle, die diese verschiedenen Daten integrieren. Man spricht auch von multimodalen Modellen. Und da ist jetzt ein großer Forschungsschwerpunkt auch bei uns hier darauf, wie wir KI-Verfahren so entwickeln können, dass sie aus diesen komplexen Daten eine möglichst optimale Vorhersage machen können.
Auch für die Therapie von Brustkrebs könnte KI in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.
Wir haben ja schon besprochen, dass die Brustkrebstherapie immer komplexer wird. Man muss immer mehr Dinge über den Tumor wissen, bevor man ihn behandeln kann. Das ist ganz ausgeprägt, zum Beispiel auch in der metastasierten Situation, wo wir dann auch das Genom des Tumors uns anschauen. Schauen, gibt es da therapeutische Ansätze, an die wir vielleicht gar nicht denken bei Brustkrebs? Und für all diese vielen, vielen Informationen, damit wir das als Kliniker auch im Alltag dann einsetzen können für unsere Patienten, dieses Wissen, da wird es Entscheidungshilfemodelle geben, die trainiert werden an dem, was man schon weiß und dann eben auch uns im Alltag helfen.
Dieses Wissen bleibt natürlich nicht auf ein Klinikum beschränkt. Durch Verbünde wie das Bayerische Zentrum für Krebsforschung können sich Ärztinnen und Ärzte auch untereinander austauschen bzw. auf vorhandene Daten zugreifen. Dessen Direktor Andreas Mackensen dazu.
Technologien sind natürlich wichtig, wie künstliche Intelligenz. Das ist etwas, was uns natürlich beschäftigt. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass wir von den vielen Daten, die wir seit Jahrzehnten erhoben haben, aus der Forschung, aber auch klinische Daten, dass wir die austauschen können untereinander erstmal. Das war schon ein erster Schritt zwischen den verschiedenen Unikliniken, aber dann halt auch mit letztendlich mathematischen Modellen, also sprich Wissenschaftler und Wissenschaftler, die sich mit dieser Modellierung von Daten beschäftigen, arbeiten können, um dann auch neue Erkenntnisse zu bekommen, Stichwort sogenannte Biomarkeranalysen. Also das ist ein wichtiger Punkt, wo natürlich die künstliche Intelligenz uns auch helfen kann.
So könnte der Weg von der Diagnose zur passgenauen Therapie durch künstliche Intelligenz in Zukunft enorm verkürzt werden. Gerade auch bei einigen aggressiven Blutkrebsarten, wie den myeloischen Leukämien, der akuten Form, aber auch der chronischen, die manchmal plötzlich schnell fortschreiten kann, ist Zeit ein wichtiger Faktor. Durch KI wird
die Diagnosezeit verkürzt und dadurch natürlich auch die Zeit zum Treatment. Und gerade bei aggressiven Leukämien, wo diese krankhaften Blastenzellen im Knochenmark sehr, sehr schnell wachsen, ist das natürlich total wichtig. Wie der akuten myeloischen Leukämie, der AML, weil je länger du wartest, desto mehr Zellen hast du im Knochenmark, desto mehr geht kaputt.
Das ist wieder der KI-Experte Carsten Marre. In einer Forschungskooperation mit dem Münchner Leukämielabor wollen er und sein Team das Potenzial von KI für die Diagnose von Leukämien noch weiter austesten.
Die kriegen Zusendungen von Blut- und Knochenmarksproben aus ganz Europa und prozessieren die dann mit verschiedenen Diagnosetools, also zum Beispiel Morphologie, da werden also Zellen ausgestrichen und mit dem Mikroskop befundet, entweder von der Person oder von der KI. Oder sie gucken, wie bestimmte Mutationen in Zellen auftauchen, entweder von der Person oder von der KI. Sie analysieren das Genom der Zellen und suchen nach Mutationen, die spezifisch für bestimmte Blutkrebse sind. Auch da spielt KI eine große Rolle. Und die Daten werden auch integriert inzwischen mit KI-Modellen. Also da ist die KI schon in der Anwendung. Und die setzen KI in ihrem täglichen Workflow an mehreren Stellen ein. Das heißt, dadurch, dass sie KI benutzen, haben sie einen höheren Durchsatz, eine schnellere Befundung.
Auch in der Arbeit von Judith Hecker zu zellulären Immuntherapien am Klinikum rechts der Isar hält KI immer mehr Einzug.
Ich glaube, hier im Haus und auch sonst ist ja ein großer Schwerpunkt Bildanalysen über künstliche Intelligenz oder auch beispielsweise die Analyse von großen Datensätzen, wie zum Beispiel personalisierte Medizindatensätze. Letztlich ist es so, dass auch wir hier versuchen, die künstliche Intelligenz uns zunutze zu machen. Auch gerade bei mir hier im Labor haben wir einen Ansatz, in dem wir versuchen, mit der Hilfe von KI zum Beispiel Prädiktion von Erkrankungen zu erlangen oder auch Erkrankungsverläufe besser abzusehen. Und was wir da machen, ist, wir versuchen, Blutausstriche mithilfe von künstlicher Intelligenz spezifischer zu analysieren. Und die Idee dahinter ist auch, dass wir uns möglicherweise dann zukünftig sehr teure zusätzliche apparative Diagnostik, die wir anwenden müssten, möglicherweise dadurch sparen könnten. Da kann künstliche Intelligenz sehr gut zum Einsatz kommen und hoffentlich zukünftig da einiges erleichtern, schneller machen und besser machen.
Für schnellere Diagnosen von Blutkrebs kann man sich auch Deep Learning zunutze machen. Das ist eine Unterkategorie von Machine Learning, die Datenmuster als komplexe, mehrschichtige Netzwerke modelliert. Und das betrifft die Arbeit von Carsten Marre, die tiefen neuronalen Netze, die zum Beispiel dabei helfen, gesunde von kranken Zellen zu unterscheiden, etwa bei der akuten myeloischen Leukämie.
Und ja, das ist für Laien wieder recht kompliziert.
Okay, was ist ein neuronales Netz? erstmal.
Das ist eine bestimmte Architektur von einem maschinellen Lernalgorithmus. Du willst zwischen zwei Gruppen von Menschen unterscheiden, den Gesunden und den Kranken. Und du misst für jeden Menschen, sagen wir mal, 10 Parameter. Also Herzschlag, Gewicht, Blutdruck, irgendwelche Blutkörperzusammensetzungen. Ja. Die hast du 10 Parameter. Und jetzt versuchst du, die Menschen dann von diesen 10 Parametern zu unterscheiden. Das macht man in einem 10-dimensionalen Raum, wo jeder Patient ein Datenpunkt ist in diesem Raum. Und um aber jetzt gut unterscheiden zu können mit dem Machine Learning Algorithmus, möchtest du diesen Raum transformieren. Und das macht man mit solchen tiefen neuronalen Netzen. Die lernt man, also da tut man einfach diesen Raum so transformieren, dass man gut eine Ebene zwischen den Gesunden und den Kranken reinlegen kann. Und diese Transformation, die lernt man mit so einem tiefen neuronalen Netz.
Beim Anwendungsfall Blutkrebs werden dafür von einer menschlichen Expertin in dem Blutausstrich eines Patienten mehrere hundert weiße Blutzellen begutachtet und klassifiziert. Damit ein Machine Learning Algorithmus, in diesem Fall ein neuronales Netzwerk, die Expertin unterstützen kann, wird er mit Hunderttausenden von Bildern einzelner weißer Blutzellen und der Information des Zelltyps gefüttert. Nach erfolgreichem Training ist der Algorithmus in der Lage, gesunde und kranke Patienten zu unterscheiden. Wenn nun eine neue Patientin hinzukommt, gibt das Netz die Wahrscheinlichkeit an, mit der sie gesund oder krank ist.
Das Ergebnis ist ein Algorithmus, der in der Lage ist, zu unterscheiden zwischen gesunden und kranken. Und das trainiere ich so, dass er das gut auf dem Datensatz kann, den ich benutzt habe für das Training. Aber idealerweise macht er das natürlich auch für einen Patienten, der jetzt reinkommt, den ich nicht im Training benutzt habe, wo ich auch diese 10 Parameter messe. Dann werfe ich den Algorithmus drauf und dann sagt er mir, 84% ist das ein Krebspatient, 16% ist der Patient gesund. Also ich trainiere den Algorithmus und dann wende ich ihn auf 9 Patienten an und dann sagt er mir idealerweise, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für Krebs, ja, nein, oder für einen bestimmten Subtyp ist oder für das Überleben des Patienten oder für das Ansprechen auf eine bestimmte Therapie.
Um eine KI dafür zu trainieren, braucht man natürlich sehr viele Daten. Dasselbe gilt, wenn es darum geht, die CAR-T-Zell-Therapie durch KI zu unterstützen. Das ist der zweite Bereich von Carsten Maas Forschung, neben dieser Diagnostik zu gesund-krank, die wir eben gehört haben.
Das sind Machine Learning-Methoden, die wir benutzen, um diese riesigen Datensätze zu prozessieren. Das sind mehrere Millionen Einzelzellen, die wir haben, und jede Einzelzelle hat 20.000 Gene. Also wir sprechen von einer Matrix mit 20.000 mal 5 Millionen Einträgen. Und um solche große Datensätze effizient zu prozessieren, zu analysieren, benutzen wir einfach KI-Modelle, die in der Lage sind, mit der Struktur der Daten ideal umzugehen und auch fehlende Daten beispielsweise vorherzusagen. Und dafür brauchen wir eben Machine Learning-Modelle.
Klar ist, bei solchen großen Datenmengen wie 20.000 Genen pro Zelle kann das menschliche Gehirn mit der künstlichen Intelligenz nicht mehr mithalten. Aber wie genau hilft KI bei der KT-Zellforschung?
In dem Fall hilft die KI, große Datensätze zu verarbeiten, die wir dafür benutzt haben. Und das ist eine Revolution, die ganz spannend ist in der Medizin, nämlich die Einzelzellrevolution.
Das Wissenschaftsmagazin Science hat die Einzelzellanalyse bereits 2018 zum Durchbruch des Jahres gewählt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Carsten Mare wollen damit die Entwicklung und die Spezialisierung tausender Zellen gleichzeitig verstehen. Etwas, das ohne künstliche Intelligenz gar nicht möglich wäre.
Das heißt, wir können jetzt beispielsweise ein Organ nehmen, sagen wir mal die Lunge von gestorbenen Menschen und können gucken, woraus besteht die Lunge denn in der Einzelzellauflösung. Da sind dann natürlich Lungenzellen drin, ist ja klar, weil es die Lunge ist. Aber da sind natürlich auch ganz viele Immunzellen drin, die in der Lunge sind und dafür da sind, beispielsweise Krebs oder Bakterien zu zerstören. Und das können wir jetzt so genau wie noch nie vorher charakterisieren. Da entstehen dann solche sogenannte Einzelzellatlanten. Also wir können gucken, aus was bestehen die Organe eines Menschen, aus was besteht der Mensch insgesamt. Und diese Atlanten haben wir in dem Fall benutzt, um zu gucken, welche Proteine sind auf der Oberfläche von diesen gesunden Zellen. Und die wollen wir natürlich nicht mit diesem KT-Zellrezeptor erkennen. Das heißt, wir haben diese Datensätze mit KI-Methoden durchsucht, um genau die Rezeptoren zu finden, die jetzt zwar die Krebszelle erkennen, aber keine anderen Zellen töten.
Wir haben ja schon gehört, Krebszellen sind für das Immunsystem schwer zu erkennen. KT-Zellen können sie aber in einigen Fällen, wie bei der akuten lymphatischen Leukämie, besser erkennen als natürliche T-Zellen und auch gezielter angreifen. Man möchte aber natürlich verhindern, dass sie auch gesunde Zellen angreifen. Außerdem sind die Zielstrukturen auf Krebszellen der akuten myeloischen Leukämie bislang unbekannt. Könnte KI also dabei helfen, sie zu finden?
Bei der Einzelzellanalyse von Carsten Marr wurden RNA-Sequenzierungsdaten von über 500.000 Einzelzellen aus 15 AML-Patienten verwendet, dazu Gewebe von 9 gesunden Menschen, um damit Zielantigene vorherzusagen, die auf Krebszellen, aber nicht auf gesunden Zellen vorkommen. Das Ergebnis? Man konnte tatsächlich 2 Zielmoleküle identifizieren, die als Ansatz für eine CAR-T-Zell-Therapie bei AML dienen könnten.
Erste Tests dazu haben gezeigt, dass entsprechende CAR-T-Zellen sowohl im Labor als auch in lebenden Modellen gegen AML wirksam sind und nur minimal gesunde Zellen schädigen. Diese Ergebnisse stärken die Hoffnung, dass die Therapie auch bei AML erfolgreich sein könnte.
Davon könnte zum Beispiel die Arbeit des CAR-T-Zell-Spezialisten Michael Hudecek profitieren. Auch in seiner Forschung spielt künstliche Intelligenz schon eine direkte Rolle. Aber nochmal anders als bei Carsten Marr.
Wir interessieren uns sehr stark für Verfahren der künstlichen Intelligenz, um einerseits die präklinische Entwicklung, auch die Herstellung und auch den klinischen Einsatz der CAR-T-Zellen zu verbessern. Wir haben ein Projekt, das sehr weit fortgeschritten ist, das beschäftigt sich mit der Herstellung der CAR-T-Zellen. Das ist ein von der Europäischen Union gefördertes Projekt, das heißt 8PATH, wo wir eine vollautomatisierte Herstellungsplattform konstruiert haben, wo wir die CAR-T-Zellen herstellen und wo wir Algorithmen der künstlichen Intelligenz jetzt entwickelt haben, die wir füttern mit Daten aus der Herstellung, um zu lernen, bereits während der Herstellung des Zellproduktes zu erkennen, wie wird die Herstellung verlaufen, welche Dosis werden wir erreichen und zu welchem Zeitpunkt haben diese CAR-T-Zellen ihren optimalen Fitnesszustand erreicht. Wir sprechen von der sogenannten adaptiven Herstellung. Üblicherweise geht die Herstellung so, dass wir sagen, die Herstellung dauert 10 Tage und nach 10 Tagen brechen wir die Herstellung ab, füllen die CAR-T-Zellen ab und stellen sie den Patienten zur Verfügung. Und wir sehen aber auch, dass bei einigen Patienten die T-Zellen ihren optimalen Fitnesszustand und ihre maximale Dosis bereits nach 8 Tagen erreicht haben. Bei anderen Patienten dauert das vielleicht 2 Tage länger und wir brauchen 12 Tage. Und die Möglichkeit, diese Flexibilität zu haben und die T-Zellen erst dann zu ernten, wenn sie eine bestimmte Zieldosis erreicht haben oder einen bestimmten Fitnesszustand, die wir anhand bestimmter Marker im Zellkulturmedium messen können. Das nennen wir adaptives Herstellen. Und diese adaptiven Herstellungsmechanismen etablieren wir mithilfe der künstlichen Intelligenz, weil es uns da gelingt, viele Daten zu analysieren und einen Algorithmus zu entwickeln, der uns dann während des Verfahrens hilft, zu erkennen, wann die Herstellung zu Ende ist.
KI kann also sowohl dabei helfen, noch gezieltere CAR-T-Zellen zu entwickeln, als auch ihren Herstellungsprozess zu verbessern, sodass man sie zum optimalen Zeitpunkt einer Patientin oder einem Patienten injizieren kann. Und auch losgelöst von künstlicher Intelligenz entwickelt sich die Krebsmedizin wie die CAR-T-Zell-Therapie immer schneller weiter.
Es gibt Vorhersagen, die sagen, wie sieht die Medizin der Zukunft aus? Und man geht davon aus, dass es sich um 3 große Medikamenten oder Produktklassen drehen wird. Das sind zum einen die Small Molecules, also die kleinen Moleküle.
Diese Medikamente sind chemische Verbindungen, die auf molekularer Ebene in den Körper eingreifen, indem sie Enzyme oder Rezeptoren in Zellen blockieren oder aktivieren.
Es gibt die Biologics, also die biologisch aktiven Moleküle wie Immunmodulatoren.
Das sind Medikamente, die aus lebenden Zellen gewonnen werden, wie Proteine, Antikörper oder Impfstoffe. Sie zielen auf spezifische Moleküle im Körper ab. Beispiele sind monoklonale Antikörper oder Immuntherapien, die das Immunsystem stärken.
Und die zelluläre Medizin, die Immunzelltherapien.
Wie die CAR-T-Zell-Therapie.
Und wir sehen das innerhalb sehr kurzer Zeit, wenn man sich die Entwicklungszeiten anschaut, auch am Beispiel der monoklonalen Antikörper. Wie lange hat es gedauert, bis diese Hybridom-Technologie, mit der es also möglich war, dann monoklonale Antikörper herzustellen, bis zur ersten Zulassung gekommen ist? Wenn man sich das im Zeitvergleich anschaut zur CAR-T-Zell-Therapie, wann wurden die ersten Konzepte hier vorgestellt und wann wurde die erste Zulassung erreicht, so hat man nur die Hälfte der Zeit gebraucht im Vergleich zu den Antikörpern. Es gibt heute bereits 7 zugelassene CAR-T-Zell-Produkte, die wir in der Hämatologie einsetzen. Und das zeigt, wie schnell die Entwicklung ist, die dieses Feld also genommen hat, wie schnell es auch gelungen ist, diese Therapie nicht nur auch in der klinischen Routine einzusetzen, sondern auch in sehr frühen Therapielinien. Also in den aktuellen Therapiekonzepten werden die CAR-T-Zellen bereits als Teil der Erst- und Zweitlinientherapie eingesetzt, gehören also mit zu den ersten Medikamenten, die ein Patient bekommt, wenn er mit einer bestimmten Form der Leukämie, des Lymphknotenkrebses oder des Multiple Myeloms an ein Behandlungszentrum kommt. Und das zeigt, wie wirksam diese Therapie einerseits ist, das aber auch durch die Art und Weise, wie diese Therapie verabreicht wird, nämlich als einmalige Infusion, es bei den Patienten natürlich ein großes Interesse gibt, von dieser Therapie zu profitieren. Im Vergleich zu einer Chemo- oder Strahlentherapie, die typischerweise in verschiedenen Zyklen immer monatlich über einen langen Zeitraum immer wieder verabreicht wird. Sodass wir mit dem großen Innovationspotenzial einerseits mit dem großen Interesse der Patienten andererseits und aber auch den großen Freiheitsgraden, die es gibt, um so ein Zellprodukt zu modellieren und maßzuschneidern. Wir da eine große Entwicklungsperspektive sehen.
Und noch ein weiterer Aspekt ist hier interessant. Idealerweise würde man KT-Zellen eben nur einmal geben. Denn mehrfache Gaben erhöhen das Risiko, dass das Immunsystem getriggert wird und die KT-Zellen abstößt. Und sie können auch über viele Jahre im Körper verbleiben.
Es ist eben zu sagen, dass es Patienten gibt. Gerade die ersten Patienten, die mit den KT-Zellen behandelt wurden, das war in den Jahren 2011, 2012. Bei den Patienten kann man auch 10 Jahre nach der Infusion immer noch KT-Zellen nachweisen. Das heißt, wenn man das gut macht, dann kann man auch mit den KT-Zellprodukten, die heute verfügbar sind, wirklich eine langlebige Immunantwort gegen den Tumor erreichen und auch die sogenannte Gedächtnisphase erreichen, nämlich die Phase, wo der Tumor eliminiert ist und die KT-Zellen immer noch patrouillieren durch den Körper und den Patienten vor einem Rezidiv schützen. Wenn so eine Leukämie oder Lymphknotenkrebs oder ein Myelom wiederkommt, dann hat man ein Risiko und einen deutlich höheren Aufwand, dann diese Erkrankung wieder zu managen.
Das ist allerdings immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung.
Natürlich ist das für den Patienten das wichtigste Maß, ob der Tumor weg ist, ob der Tumor in Remission ist. Und insofern ist es ein gewünschter Effekt, dass diese KT-Zellen als Gedächtniszellen immer noch patrouillieren. Und was sind die damit einhergehenden Nebenwirkungen und sind diese Nebenwirkungen akzeptabel oder klinisch managebar? Und man sieht bei den Patienten, wenn diese KT-Zellen nach 10 Jahren immer noch im Blut zirkulieren, dass die Patienten zu wenige von den gesunden B-Zellen haben und auch zu wenige Antikörper produzieren. So dass man die Patienten also immer noch sorgfältig überwacht und insbesondere sie vor Infektionen schützen muss.
Im Falle von Krebs nimmt man das in Kauf. Und auch das kann in den nächsten Jahren vielleicht noch verbessert werden. Doch die KT-Zelltherapie wird heute nicht nur erfolgreich gegen Leukämien eingesetzt, sondern das Verfahren wird auch bereits für andere Krankheiten erprobt. Und hier sind die Bedingungen anders.
Gleichsam gibt es neue Entwicklungen, wo man KT-Zellen, auch die gleichen KT-Zellen einsetzt, zum Beispiel um bestimmte Autoimmunerkrankungen zu behandeln. Und man geht aktuell davon aus, dass um diesen gewünschten klinischen Effekt zu erreichen, ein deutlich kürzeres therapeutisches Fenster bereits ausreichen kann, von wenigen Wochen. Und dass hier möglicherweise so eine lange Persistenz der KT-Zellen A nicht notwendig und vielleicht auch gar nicht gewünscht ist, weil ihm dann zwar die Autoimmunerkrankung beherrscht ist, aber der Patient ein hohes Infektionsrisiko hat. Also es gibt immer auch eine Abwägung in Anbetracht der Grunderkrankung, die wir behandeln, und des Zielmoleküls, ob wir sagen, wir möchten diesen Gedächtniseffekt oder wir möchten ihn lieber nicht.
Und das kann man aber beeinflussen, ob man sie länger haben will oder nicht.
Ja, wir lernen zunehmend, das gezielt auch zu beeinflussen und zu modulieren.
Erste Erfolge in der Behandlung einer Autoimmunkrankheit durch KT-Zellen erzielte man bei Lupus. Aus den Erfahrungen, die man in der Krebsforschung gemacht hat, heraus sozusagen.
Insgesamt muss ich sagen, dass das Feld auch deshalb so spannend ist, weil man rein von der hämatologischen Erkrankungsentitätenanwendung weggekommen ist und ja sogar schon in Autoimmunerkrankungen durch zum Beispiel KT-Zelltherapie bewirken kann, nämlich bei schweren therapierefraktären Fällen, zum Beispiel Lupus-Patienten.
Das sagt Judith Hecker vom Klinikum rechts der Isar der TU München. Bei Lupus erythematodes, auch Schmetterlingskrankheit genannt, weil sich teils vom Nasenrücken ausgehend über die Wangen Rötungen bilden, die an Schmetterlingsflügel erinnern, richtet sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper. Es bildet Autoantikörper, die zu Entzündungen an Bindegewebe, Gelenken oder verschiedenen Organen führen. Lupus, lateinisch für Wolf, kommt von der typischen Narbenbildung, die Wolfsbissen ähneln sollen. Zu den Lupus-Symptomen zählen, je nach betroffener Körperregion, zum Beispiel Gelenk, Muskel- oder Kopfschmerzen, Fatigue oder Gewichtsverlust. Es gibt milde Formen, aber auch schwerwiegende hin bis zum Tod, bei denen Immunsuppressiva oder Chemotherapien eingesetzt werden. Und Lupus ist bislang nicht heilbar.
Was hat man mit diesen besonders schwerwiegenden Fällen also gemacht? Man hat alles auf eine Karte gesetzt, indem man
Lupus-Patienten, die über Jahre mit unterschiedlichen immunsuppressiven Therapien, auch CD20-Therapien etc. behandelt worden sind, in einer letztlich therapierefraktären Situation KT-Zellen zugeführt hat und auch da jetzt Langzeitremissionen sieht. Also eben diese hoffnungslosen Fälle, die damit gerettet worden sind.
Die weltweit erste Lupus-Patientin, die mit KT-Zellen behandelt wurde, war im März 2021 die damals 20-jährige Tu Tao V. Behandelt wurde sie von jemandem, den wir kennen, Andreas Mackensen, Direktor der Hämatologie und internistischen Onkologie des Uniklinikums Erlangen und Direktor des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung.
Mit diesem Fall haben Mackensen und sein Team wirklich Medizingeschichte geschrieben. Es war ein zunächst hoffnungsloser Fall, bei dem die üblichen immununterdrückenden Standardtherapien bei Lupus alle fehlgeschlagen waren. Der Einsatz einer Methode aus dem Bereich der Krebsmedizin war deshalb hochexperimentell. Doch bereits wenige Wochen nach der Behandlung mit CAR-T-Zellen ging es Tu Tao Fao wieder gut. Die Gelenkschmerzen und die gerötete Haut verschwanden. Herz und Nieren erholten sich, Atmung und Schlaf wurden wieder normal, das starke Herzklopfen und der Haarausfall durch die Lupuserkrankung gingen zurück. Tu Tao Fao konnte sogar wieder Sport treiben. Auch heute ist sie beschwerdefrei.
Und die Forschung mit CAR-T-Zellen geht weiter.
Auch wir hier am Zentrum machen gerade einen individuellen Heilversuch, auch in einer Entität eher in die neurologische Richtung gehend, aber mit einem autoimmunen Aspekt und versuchen eben die Therapie auf andere Erkrankungen zu übertragen und da eben auch solche Fälle zu generieren. Und das gibt es immer wieder mal, dass das dann sehr gut läuft und sehr gute Ergebnisse zeigt.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den nächsten 5 Jahren starke Studienergebnisse, möglicherweise auch eine Zulassung im Bereich der soliden Tumore sehen werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch in kurzer Zeit die erste Zulassung für die CAR-T-Zellen bei den nicht malignen Erkrankungen, am Beispiel der Autoimmunerkrankung, sehen werden, denn basierend auf den Studienergebnissen bei Patienten mit dem systemischen Lupus erythematodes, auch anderen Autoimmunerkrankungen, die so hervorragend aussehen, bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch da Zulassungen sehen werden. Und die Entwicklungspipeline in unserem Forschungsprogramm in Würzburg, auch bei den Kollegen weltweit, führen uns also weiter in den Bereich auch der Infektionserkrankungen, in den Bereich der kardiovaskulären Erkrankungen, wo es darum geht, also bestimmte Formen der Herzinsuffizienz, der bindegewebigen Veränderung des Herzmuskels zu behandeln, bis in den Bereich der neurologischen Erkrankungen, wo es möglich sein wird, bestimmte Erkrankungen, wo also es Ablagerungen gibt, diese durch Makrophagen zum Beispiel oder andere Immunzellen abzutragen. Ein großes Entwicklungspotenzial, das uns also auch von den CAR-T-Zellen auch zu den natürlichen Killerzellen, den NK-Zellen, zu den Makrophagen führt, wo also andere Immunzellen auch gezielt ausgewählt werden, um eine bestimmte Erkrankung zu behandeln und es somit ein großes Entwicklungspotenzial gibt.
Auch KI wird weiterhin und immer mehr Einzug in die Krebsmedizin halten. Eine Sorge, die es dabei immer gibt, ist, dass es sich um eine Blackbox handeln könnte. Dass sie also, etwa in der Diagnostik, Ergebnisse liefert, deren Hergang man nicht nachvollziehen kann. Gerade in der Medizin ist man aber darauf angewiesen, dass zum Beispiel eine Krebsdiagnose wirklich zutrifft. Es ist also hilfreich, wenn Medizinerinnen und Mediziner nachvollziehen können, wie der Denkprozess der KI aussah. Der Pathologe Frederik Klauschen dazu.
Wir haben Verfahren mitentwickelt, die nennen sich Verfahren der erklärbaren künstlichen Intelligenz. Das heißt, man versucht nicht nur Dinge vorherzusagen, sondern man versucht auch zu verstehen, warum die KI diese Dinge vorhersagen kann. Ja, und das ist genau der Schlüssel, dann die Mechanismen besser zu verstehen. Wir setzen diese sogenannte erklärbare künstliche Intelligenz dafür ein, dass wir die Prozesse auf der Bildvorhersage, also der Analyse von histologischen Bilddaten, so verständlich machen, dass ein Pathologe oder ein Arzt oder auch ein Patient sich diese Bilder anschauen kann und durch die KI gesagt bekommt, was sind die wirklich pathologisch relevanten Informationen.
Erklärbare künstliche Intelligenz ist also ein Weg, den Denkprozess, die Befundung durch KI nachzuvollziehen. Aber insgesamt ist es nötig, gewisse Regularien festzulegen. Nadja Habeck dazu.
Was wir jetzt machen, auch seitens der Fachgesellschaften, ist diese ganzen neuen Diagnostik- oder auch Therapietools dafür Qualitätskriterien zu entwickeln, damit man nicht irgendwas entwickelt, wo kein Mensch weiß, wie es funktioniert und das wird dann plötzlich in der Patientenbetreuung eingesetzt, sondern dass man eben sagt, wenn man solche Algorithmen benutzt, dann muss man auch nachweisen, dass die wirksam sind, dass die was bringen für die Patienten, also eine gewisse Qualitätskontrolle. Und ich glaube, das ist auch was, womit sich der Gesetzgeber beschäftigen muss, dass wir diese künstliche Intelligenz nützen zum Wohl der Patienten, aber auch sicherstellen, dass die Qualitätskontrolle die gleiche ist, wie sie bei Medikamenten oder anderen diagnostischen Maßnahmen ist.
Aber das wird sich lösen lassen. Insgesamt, das wurde deutlich, können wir große Erwartungen für die Krebsmedizin haben, die noch kommen wird.
Bleibt noch die Abschlussfrage. Nach allem, was die Krebsmedizin bereits über die Jahrhunderte dazugelernt hat und mit dem Einsatz neuester Verfahren und Technologien, werden wir Krebs irgendwann besiegen? Wird er irgendwann vollständig heilbar?
Ob Krebs heilbar wird, ist eine schwierige Frage. Ich hoffe, dass es heilbar wird. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, ist, dass es ein Medikament gibt, das sozusagen für alle Krebsindikationen die Lösung ist. Also wahrscheinlich wird es viele verschiedene Technologien geben, die in einzelnen Bereichen eben einen großen Durchschlag verursachen könnten. Das wäre meine Hoffnung. Die Hoffnung wäre auch, dass die Medikamente dann so funktionieren, dass man diese üblen Nebenwirkungen bis zu einem gewissen Grad eben vermeiden kann, sodass das Leben vom Patienten einfach deutlich besser wird.
Das war der Krebsforscher Klaus Wagenbauer.
Also ich glaube leider, dass wir da aus der aktuellen Sicht noch nicht so weit sind und insbesondere bei Entitäten wie dem Pankreaskarzinom, also Bauchspeicheldrüsenkrebs oder auch Glioblastom, noch einiges an Arbeit vor uns haben, um das heilbar und für jeden heilbar zu machen. Ich glaube, dass wir besser werden, dass wir immer zielgerichteter oder auch an unterschiedlichen Angriffspunkten den Krebs attackieren, was wichtig ist und was vermutlich dann zukünftig auch noch zu besserem Ansprechen, zu besserer Krebskontrolle und vielleicht möglicherweise auch durch KI und andere Strukturen eine bessere Erkennung von Krebs mit sich bringt. Aber letztlich, glaube ich, ist da einfach noch sehr viel zu tun und das im Moment nicht absehbar, dass es für jeden vollständig in jedem Fall heilbar sein kann.
Das war die Immunspezialistin Judith Hecker.
Ich denke, wir können mit zwei Dingen an die Krebserkrankung rangehen. Das eine ist Vermeidung. Ich glaube, wir können gerade auch in Deutschland, in westlichen Industrieländern viel erreichen durch Prävention, durch gesunden Lebensstil, gesunde Ernährung. Wir haben ja schon das Rauchen aus unserer Gesellschaft großteils verbannt. Es gibt immer noch einige Unbelehrbare. Aber ich glaube, das würde viel erreichen, wenn wir einfach diese Erkenntnisse, die wir schon haben über das, wie wir leben, wie wir uns ernähren, wie wir uns verhalten sollen, umsetzen würden. Dann können wir viele unnötige Krebserkrankungen einfach vermeiden. Und das andere ist, ich glaube, wir werden besser werden. Wir sehen jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren einen großen Fortschritt, auch bei Krebserkrankungen, wo wir früher ganz ratlos davor standen, weil sie einfach gar nicht therapeutisch angehbar sind. Aber mit diesen neuen Medikamenten, Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten, Immuntherapie, Kombination mit lokalen Therapiemaßnahmen, wir werden immer besser. Vermeidung, Früherkennung und dann eben auch die effektiven Behandlungen in den zertifizierten Krebszentren, die wir ja haben und auch flächendeckend haben in Bayern, in Deutschland. Ich glaube, damit werden wir der Erkrankung schon zu Leibe rücken.
Das war die Brustkrebsspezialistin Nadja Habeck.
Ich bin optimistisch, dass wir ihn stoppen können. Ob wir ihn heilen können, das heißt damit auch sicherstellen, dass während einer Lebensspanne der Krebs nie mehr zurückkommt, bin ich weniger optimistisch. Ich glaube, dazu brauchen wir einfach noch mehr Erfahrungen, um in dieser Richtung sozusagen uns Hoffnungen zu machen. Aber ich glaube, wenn man das gesamte Gebiet Onkologie anschaut, ist in den letzten Jahren auf vielen Fronten gelungen, das Überleben der Patienten zu verlängern und aber auch die Nebenwirkungen der Erkrankung zu reduzieren. Also insgesamt bin ich optimistisch, dass wir den Krebs immer besser behandeln können. Ob wir ihn wirklich besiegen können, kann ich aus der jetzigen Zeit noch nicht vorhersagen.
Das war unser Akademiepräsident, der Nuklearmediziner Markus Schweiger.
Krebs per se ist schon in vielen Fällen sehr heilbar. Und man sollte nie von Krebs sprechen als Ganzes, weil die Erkrankungen eben so unterschiedlich sind. Wenn Sie jetzt Brustkrebs haben zum Beispiel, sind die allermeisten Fälle heilbar. Bei der Leukämie schaffen wir es, in dem günstigsten Fall 2/3 zu heilen und in denen, die ungünstig sind, sind wir sehr viel schlechter. Es kommt einfach darauf an, was für eine Sorte Krebs Sie haben. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass die Diagnose gut und klar gestellt wird und ins Detail geht, dass man genau weiß, was für eine Form der Erkrankung man hat, bevor man die Therapie plant.
Das war die Leukämie-Expertin Katharina Götze.
Wir arbeiten jeden Tag mit aller Kraft daran und das ist der Antrieb, den wir und viele Kollegen im Forschungsfeld haben, dass wir sagen, wir möchten möglichst vielen Patienten mit Krebs möglichst schnell helfen können, eine Therapie anbieten, mit denen es möglich ist, den Krebs zu kontrollieren, idealerweise in eine komplette Remission zu bringen und dabei den Patienten eine sehr gute Lebensqualität zu ermöglichen. Das wird in mehr oder minder kurzer Zeit für einige Krebsarten vollständig so möglich sein. Für andere Krebsarten wird es schwieriger sein. Aber wenn es uns bereits gelingt, den Patienten Lebenszeit und guter Lebensqualität zu bringen, selbst wenn der Krebs nicht komplett geheilt ist, dann wäre es, denke ich, schon ein großer Fortschritt und für die Patienten von großem Interesse und für uns als Ärzte und Forscher ein großer Gewinn.
Und das war der CAR-T-Zell-Spezialist Michael Hudecek.
Die Prognose zur völligen Heilbarkeit von Krebs fällt, würde ich sagen, gemischt aus. Aber worüber sich alle einig sind, ist, dass es inzwischen schon viele Krebsarten gibt, die sehr gut behandelbar sind. und dass man die Lebenszeit und auch Lebensqualität schon in vielen Fällen verlängern und verbessern kann. Und es werden noch mehr werden. Alle Medizinerinnen, alle Forscher, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, es geht um jeden einzelnen Patienten, jede Patientin. Die persönlichen Geschichten, die Bindung zwischen Arzt und Patient, die sich teils über Jahre aufbaut. Aber ich glaube, es geht andererseits nicht um eine Ärztin, einen Arzt, der irgendwann Krebs heilen wird. Nicht um ein Medikament, ein Verfahren, das alles auf einmal lösen wird. Es sind Generationen von Medizinerinnen und Medizinern, Forscherinnen und Forschern, weltweit. Über die Jahrhunderte baut ihr Wissen auf dem auf, was zuvor da war. Wie ein Gebäude, das Stockwerk für Stockwerk immer weiter ausgebaut wird. Es werden verschiedene Medikamente, verschiedene Verfahren sein, weil auch Krebs so unterschiedlich ausfällt. Ich weiß nicht, ob Krebs irgendwann vollständig heilbar wird, aber ich bin ganz sicher, dass der medizinische und technische Fortschritt ihn immer weiter zurückdrängen werden. Dass die nächsten Generationen von Medizinerinnen, Forschern, KI-Expertinnen Dinge wissen, präzise anwenden und kombinieren werden, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und das macht mir wirklich Hoffnung. Und ich hoffe euch auch. Das war unsere Podcast-Dokumentation Krebs besiegen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken, die sich in ihrem hektischen Klinikalltag zwischen Patientinnen und Patienten, Forschung und Lehre die Zeit genommen haben, uns ihre Arbeit zu zeigen und zu erklären. Danke an Katharina Götze, Nadja Habeck, Judith Hecker, Michael Hudecek, Caroline Kiska, Frederik Klauschen, Andreas Mackensen, Carsten Marr, Andrea Neuner, Karen Nicholson, Kilian Schober, Markus Schweiger, Frau Steininger und Klaus Wagenbauer.
Und natürlich vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Bis bald.